Dieser Podcast wird präsentiert von Twernbold Reisen, Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike.
NZZ Akzent.
Ein Sonntag in der Innenstadt von Kiew. Hunderte Menschen versammeln sich an einer Verkehrshauptachse. Sie halten Schilder hoch, Autos hupen, jemand spricht in ein Megafon. Es ist eine Demonstration. Ivo, geht das, mitten im Krieg eine Demonstration in Kiew?
Ja, das geht. Das passiert sogar recht regelmäßig. Die Ukraine ist ja keine Diktatur und selbst im Krieg wird dort demonstriert. Hier sind Hunderte von Angehörigen von vermissten Soldaten, die sich hier versammelt haben. Sie schwenken die Flaggen der Einheiten ihrer Söhne, ihrer Ehemänner, ihrer Freunde. Mhm. Und auf Schildern steht da zum Beispiel auch, bringt sie nach Hause, russische Gefangenschaft ist Folter. Teilweise auch auf Englisch, weil sie auch wissen, dass da westliche Kameras teilweise aufnehmen.
Ich wollte gerade fragen, an wen richten Sie sich damit? Also eben nur an westliche Kameras oder auch an die eigene Regierung?
Nein, das ist schon, da geht es um die eigene Regierung, es geht um die eigene Bevölkerung. Das ist natürlich ein großes Thema. Sie kritisieren damit auch die Regierung, weil sie das Gefühl haben, die macht zu wenig, um Kriegsgefangene nach Hause zu bringen, um auch die Vermissten zu identifizieren. Und ich glaube, letztlich ist das wirklich ein Kampf gegen das Vergessen der Vermissten, die vielleicht tot sind, vielleicht auch nicht. Mhm. Und das ist natürlich eine wirklich sehr schmerzhafte Wunde. Das ist ein großer Verlust, den die ukrainische Gesellschaft in den letzten 3 Jahren erlitten hat. Und das ist der Preis des Krieges, einfach diese Zehntausenden von Soldaten, die ihm bereits zum Opfer gefallen sind.
Ukrainerinnen und Ukrainer sorgen sich um die Vermissten im Krieg. Wie viele ihrer Brüder, Männer und Freunde gefallen sind oder als vermisst gelten, ist umstritten und auch politisch explosiv, sagt Korrespondent Ivo Mainzen. Ich bin Antonia Moser. Ivo, du warst an dieser Demonstration eben gegen das Vergessen, hast du gesagt. Wie war da die Stimmung? Also sind die Menschen da eher traurig oder wütend?
Teilweise beides wahrscheinlich, aber ich hätte gesagt, es ist in Form einfach extrem ernst. Es ist eine sehr ernste Demonstration, muss ich so vorstellen. Das war an einer Ausfallstraße in Kiew. Die sind da auf diesem Trottoir aufgestellt, eine lange Reihe von Leuten, ganz, ganz verschiedene Leute, also alles von Studenten über Großmütter bis zu auch wirklich Soldaten oder Veteranen in Armeeuniform, mhm, teilweise auch maskiert im Gesicht, also auch wenig Lust eigentlich mit Medien zu reden dann am Schluss. Okay. Also die haben dann auch die Autos nicht aufgehalten, aber sie aufgefordert zu hupen als Zeichen der Solidarität. Also es ist auch eine laute Demonstration, aber irgendwie nichts aus dieser Wut heraus, sondern eher einfach aus dem, was da rundherum passiert. Und ich hatte schon das Gefühl, dass das einfach ein sehr starkes persönliches Bedürfnis ist, dort zu sein, weil man irgendwie das Gefühl hat, man kann gar nicht anders.
Mhm. Aber so wie du das beschreibst, war das ein spontanes Zusammenkommen oder war das organisiert und angesagt?
Dahinter steht eigentlich eine Gruppe, die sich in den sozialen Medien vernetzt hat. Das stammt noch aus der Free Azov, also diese Soldaten, die damals in Mariupol ja eingekreist, mhm, wurden, wo Russland viele von ihnen gefangen genommen haben. Das kam daraus, ist aber heute viel breiter. Und diese verschiedenen Einheiten, diese verschiedenen Brigaden, die haben dann häufig, da haben die Angehörigen auch eigene Chats auf verschiedenen sozialen Netzwerken, wo sie sich vernetzen, wo sie Informationen austauschen, weil das ist ja ein großes Problem, dass einfach sehr wenig Information zur Verfügung steht.
Und all diese Menschen sind Angehörige, haben also eine ähnliche Geschichte, ein ähnliches Anliegen.
Sehr viele von ihnen auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel mit Msago Ustyushanin geredet. Das ist eine ältere Frau, ganz in weiß gekleidet, die mit dem Bild von ihrem Sohn Ilya da war. Ilya ist inzwischen wahrscheinlich etwa 40 Jahre alt, wenn er noch lebt, aber sie weiß das nicht. Er wurde damals eigentlich von seinem Urlaubswochenendhaus wurde er rekrutiert, okay, in die 95. Luftlandebrigade. Das ist eigentlich eine sehr prestigeträchtige Einheit, aber auch eine Einheit, die immer an den schwierigsten Punkten gestanden ist und entsprechend eine der höchsten Verlustraten in der ganzen Armee hat. Mhm. Und Ilya, den sie als Künstler beschreibt, er, der ging dann gleich bei seinem ersten Einsatz in der Ostukraine, wurde er vermisst. Und seitdem versucht die Mutter herauszufinden, was passiert. Und diese Ungewissheit ist für sie fast nicht auszuhalten.
Also was macht sie denn? Wie versucht sie das herauszufinden?
Also sie ist natürlich zunächst den offiziellen Weg gegangen, hat sich an den Kommandanten der Brigade gewandt. Dort hieß es, es gebe keine Information. Er sei in besetztem Gebiet verloren gegangen. Das mag sogar der Wahrheit entsprechen, wenn man sich vorstellt, wie chaotisch diese Kämpfe auch sind, wie schwierig das ist, da irgendwie diese Linie zu halten für die Ukrainer. Dann ist es halt oft auch so, dass man dann nicht weiß, was genau passiert mit den Soldaten, die vielleicht tot oder irgendwo verloren gegangen sind in diesen Kämpfen. Aber es ist schon auch so, dass eine Angst da ist bei diesen Offizieren, weil es gibt eine Kultur in der ukrainischen Armee, dass man für Fehler bestraft wird. Okay. Und dann, wenn man dann quasi öffentlich Fehler eingesteht, dass man dann zum Beispiel versetzt wird oder ein Kommando verliert. Also das heißt, man hat ein gewisses Interesse, gute Nachrichten zu verbreiten.
Also und sagt man lieber nichts.
Sagt man lieber nichts, richtig, ja. Und für die Angehörigen ist das natürlich schwierig. Und Sago Ustyushanin, die hat sich dann eigentlich sogar an russische Soldatenmütter gewendet. Weil ich meine, die Russen haben ja ähnliche Probleme. Die haben ja auch viele Vermisste. Und das sind dann wirklich die Frauen, die dann offenbar für die russischen Einheiten zuständig sind, die auf der anderen Seite der Front stehen. Und die haben ihr sogar geantwortet, hat sie mir erzählt.
Wie denn? Also wie hatten die Kontakt?
Über Telegram. Das ist dieser Messenger, der ja sehr beliebt ist und auch weiterhin fast unreguliert. Und ja, offensichtlich gibt es auch eine Art von Solidarität zwischen diesen Müttern. Und die haben ja dann gesagt, ja, sie hätten geschaut, aber sie hätten leider auch keine Informationen.
Mhm. Sagt denn die Regierung von Zelensky etwas dazu, zu diesen vielen Vermissten?
Es ist ein heikles Thema, deshalb sagt die Regierung nur sehr Allgemeines dazu. Die Statistiken sind nicht besonders verlässlich. Die offizielle Zahl aus Kiew sind 54.000 Vermisste, aber das sind auch Zivilisten, die teilweise in diesen besetzten Gebieten in den letzten 3 Jahren verloren gegangen sind, wo man nichts weiß über ihr Schicksal, und die Soldaten. Und man weiß tatsächlich nicht, wie viele vermisste Soldaten es gibt.
Mhm. Aber eben, du hast gesagt, das ist ja auch schwierig. Also der Krieg ist ein Chaos und dann ist das noch in besetzten Gebieten, wo ja die Russen dann verantwortlich sind. Also kein Wunder, gibt es ja keine Informationen.
Ja, richtig. Und es gibt, das eine ist wirklich dieses Chaos, dass diese Informationen nicht erhoben werden wegen des Krieges. Aber dann gibt es natürlich gerade in den besetzten Gebieten eine ganz klare politische Absicht der Russen, diese Schicksale einfach nicht aufzuklären. Also da werden Leute ins Gefängnis geworfen unter teilweise sehr seltsamen Gummiparagraphen wegen Terrorismus. Die verschwinden irgendwo, man weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Da vermischen sich dann auch die Kategorien zwischen quasi sogenannten Terroristen und Kriegsgefangenen. Mhm. Die Kriegsgefangene, von denen Russland wahrscheinlich etwa 6.000 hat, ukrainische, die leben wirklich unter sehr schlimmen Bedingungen. Da können die internationalen Organisationen nicht schauen, wie es denen geht. Die werden gefoltert. Und Russland nimmt da einfach diese Verantwortung überhaupt nicht wahr und nutzt natürlich auch diese Bilder und diese Informationen über Folter und Misshandlung von diesen Gefangenen auch als Mittel der Abschreckung, dann die Ukrainer davon abzuhalten, in den Krieg zu ziehen, weil die da Angst haben. Und es kommt auch in letzter Zeit immer häufiger zu Fällen, wo Kriegsgefangene direkt an der Front auch exekutiert werden von Russen. Das ist auf vielen Videos ist das bewiesen.
Mhm. Als zusätzliche Abschreckung sozusagen. Sind denn die Zahlen der Kriegsgefangenen immerhin gesichert? Also du hast da von etwa 6.000 gesprochen.
Es ist eine Zahl, die stammt vom Kreml, aber Kiew hat die explizit nie bestritten. Sie bestätigen sie zwar nicht, aber ich habe auch mit Leuten geredet, die gesagt haben, das ist schon ungefähr in der Größenordnung.
Aber die Angehörigen wissen das meist gar nicht, also ob die Person, der Soldat im Gefängnis ist.
Es gibt natürlich Fälle, wo man es weiß, aber es gibt auch viele Fälle, wo man es nicht weiß, wo man wartet, wo man seit 3 Jahren inzwischen mit dieser Ungewissheit lebt. Und ich habe an dieser Demonstration auch einen jungen Unteroffizier getroffen, dessen Kampfname Skolnik, also Schüler ist. Mhm. Der wurde verwundet, war auch selber vermummt an der Demonstration, also wollte sein Gesicht nicht zeigen, hatte da einen großen Gips am Bein und musste auf Krücken gehen, ist auch nicht so ganz klar, ob das wieder gut wird oder nicht. Mhm. Der hat auch gekämpft in der Ostukraine und hat viele Freunde in diesen Azov-Leuten, die da weiterhin gefangen gehalten werden. Da sind teilweise natürlich auch Rechtsextreme darunter. Er selbst hat sich auch so zu erkennen gegeben über seine Tattoos und ist aber gleichzeitig jemand, der sehr engagiert ist, der schon lange kämpft, der auch sehr kritisch ist gegenüber der Regierung in Kiew, der sagt, die sind eh korrupt und die profitieren ja noch selbst vom Krieg und ihre Söhne gehen ja nicht dahin. Mhm. Und sagt auch, dass die einzige Möglichkeit, Druck zu machen, dass mehr von diesen Kriegsgefangenen nach Hause kommen, ist, dass Kiew auf dem Schlachtfeld erfolgreicher ist und so mehr Gefangene macht.
Was aber nicht so einfach ist.
Das ist ja das Problem auch in dieser ganzen Geschichte, dass natürlich die Ukrainer stark unter Druck sind und entsprechend auch die Zahl der Kriegsgefangenen eher wächst.
Wir sind gleich zurück.
Velo-Enthusiasten kommen bei Twernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, Top-Meetbikes und der Begleitbus von Twernbold sind immer dabei. Twernbold-Reisen, die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub.
Ivo, man weiß nicht, wie viele Ukrainer in russischer Gefangenschaft sind. Man weiß nicht, wie viele überhaupt vermisst sind. Weiß man denn, wie viele gefallen sind?
Diese gesicherten Zahlen gibt es nicht. Das ist auch stark politisiert und umstritten. Zelensky hat vor einigen Wochen die Zahl von 43.000 Toten genannt. Mhm. Das ist höher als frühere Zahlen, aber wahrscheinlich immer noch zu tief. Es gibt Schätzungen, die von sehr viel mehr ausgehen, aber es gibt auch eine Website zum Beispiel, die heißt UA Losses, die das auf Grundlage von zum Beispiel Todesanzeigen dokumentiert haben und die kommen auf knapp 64.000. Und da die Vermissten nicht drin sind, schätzt zum Beispiel der Economist etwa 100.000 Gefallene.
Und die ukrainische Regierung veröffentlicht da eher tiefe Zahlen, eben wie du gesagt hast, um die Motivation in der Bevölkerung nicht noch mehr zu dämpfen.
Ja, und natürlich auch, um von eigenen Fehlern abzulenken. Dass die Verlustzahlen so stark steigen im Moment, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Ukrainer Mühe haben, ihre Soldaten genügend gut zu schützen, diese Verteidigung effizient zu organisieren. Mhm. Und natürlich mit Russlands brutaler Kriegsführung vor allem. Aber trotzdem, da gibt es auch Fehler der Regierung. Und gleichzeitig merken die Menschen ja auch ohne diese Zahlen, dass sehr viele gestorben und verwundet worden sind. Sie sehen das in ihren Familien und bei ihren Freunden.
Ich nehme an, da hast du viele Geschichten gehört.
Ja, immer wieder diese Geschichten hört man überall und das kann man sich ja auch überall ansehen, wenn man das will. Und zum Beispiel, wir waren jetzt auf dieser Reise auf diesem sogenannten Waldfriedhof in Kiew. Das ist einer der größten im Land und da sieht man überall frische Gräber, viele Flaggen, auch wiederum viele Abzeichen von Brigaden und Einheiten. Und da sind auch jeden Tag finden da Soldatenbegräbnisse statt. Wir waren an einem Tag dort, als ein junger Soldat zu Grabe gelegt wurde, hieß Nikita, war auch an der Ostfront im Donbass, hat er gekämpft, ist dann bei einer Minenexplosion ums Leben gekommen, zusammen mit anderen. Und wir haben dann auch mit seinem besten Freund reden können, der wirklich auch sehr traurig war. Also da war auch die Stimmung war ganz anders als jetzt bei der Demonstration. Das war wirklich große, große Trauer im kleinen Kreis. Und er hat über Nikita gesagt, dass der wirklich einer der Besten war und dass er deshalb umso mehr an der Front fehlen werde.
Also dieser Freund war denn mit ihm zusammen an der Front?
Ja, die waren zusammen, nicht in der gleichen Einheit, aber nebeneinander stationiert. Und der Ernest hat auch gesagt, dass er jetzt zurückgeht, weil er muss, weil es zu wenige Leute dort hat. Und das verbittert ihn auch sehr, weil natürlich will der auch nicht kämpfen, aber er muss, er hat das Gefühl, es gibt keine Alternative. Und er sagt aber auch, der Krieg wäre längst vorbei, wenn die Ukrainer das bekämen, was sie brauchten. Und das wären Material, das wären Waffen und vor allem tüchtige, geeignete Leute, die diese Reihen verstärken könnten.
Und diese fehlen ja eben. Also sind das eher düstere Prognosen für die Ukraine. Und die Angehörigen kommen ja noch dazu, die eben da demonstrieren und nicht zufrieden sind. Wie gefährlich ist das Ganze jetzt für Selenskyj als Präsident?
Ich glaube nicht, dass Selenskyj jetzt unmittelbar bedroht ist, weil es ist halt dieses Gefühl da, dass eine Alternativlosigkeit herrscht, auch zur Weiterführung dieses Krieges. Aber die großen Opfer, die machen ihn schon politisch verwundbar und die bedeuten auch, dass die Leute natürlich wirklich auch hinterfragen, wie lange das Land diesen Krieg weiterführen kann. Also es geht ja dann oft auch nicht nur um den Willen, sondern auch das Können. Und die Ukraine ist ein Land, das dreimal kleiner ist als Russland. Das ist ein Land mit sehr tiefen Geburtenraten schon vor diesem Krieg. Und jetzt kommen noch diese ganzen Männer dazu, die da fallen oder verkrüppelt nach Hause kommen. Und das ist ein riesiges Problem. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Motivation der Menschen, in den Krieg zu ziehen. Und das ist ja auch ein Problem, das Selenskyj politisch bisher nicht lösen konnte, auch organisatorisch nicht lösen konnte, da ein System der Ausbildung von neuen Truppen zu schaffen, das irgendwie funktioniert. Und ich glaube, dass das nicht gelungen ist, dass die Armee das nicht schafft, dass diese organisatorischen Probleme bleiben, dass auch die Korruption bleibt, das ist, glaube ich, fast das größte politische Problem für Selenskyj und das ist auch das größte Problem, wenn es darum geht, dass die Menschen motiviert sind, weiterhin in den Krieg zu ziehen, um ihr Land zu verteidigen.
Ivo, ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Das war unser Akzent mit Korrespondent Ivo Mainzen. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.